Ich möchte heute nochmal anknüpfen an die Predigt, die Andrea vor 2 Wochen gehalten hat und die uns ja dazu einlädt, die zukünftige Stadt zu suchen, uns nach der zukünftigen Stadt auszustrecken. Habt ihr den Beamer an? Ich möchte vor allen Dingen heute mal eine Bibelarbeit machen über den Begriff Stadt. Das ist so eine Stadt, das ist Babylon. Vor etwa 7000 Jahren von heute angerechnet. Also um 5000 vor Christus gab es schon städtische Hochkulturen. Und das Thema meiner Predigt heute heißt die Stadt, ein menschliches System. Ich bin durch einen Vortrag von Manfred Schmidt und durch unser Bibelstudium dazu inspiriert worden und möchte euch einfach ein bisschen dran teilhaben lassen, was mir wichtig geworden ist. Also im alten Gebiet vom Irak und im heutigen Syrien gab es schon solche gigantischen Städte. Ich möchte mir mit euch die Jahreslosung nochmal anschauen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Da stehen also 2 Städte gegenüber. Auf der einen Seite eine Stadt, die hier ist, aber nicht bleibt. Und auf der anderen Seite eine Stadt, die in der Zukunft liegt und die wir suchen sollen. Und dabei spüren wir einfach schon, dass es nicht um konkrete Städte geht, also konkrete geografische, geschichtliche Städte, so nach dem Motto, wir wohnen jetzt hier in Mayen oder in Andernach. Und demnächst werden wir alle nach Jerusalem umziehen. Also darum geht es nicht, sondern es geht um etwas, was darüber hinausgeht. Um etwas Übernatürliches, was über Raum und Zeit hinausgeht und darum sehr geheimnisvoll klingt. In der Bibel ist von vielen Städten die Rede. Aber alle diese Städte in der Bibel, die da genannt werden, waren nicht nur einfach geschichtlich-geografische Städte. Ninive, Jerusalem, Babylon, Tyros, sondern sie waren auch so etwas wie personale Wesen, wie Herrschaftsbereiche, so etwas wie Mächte und Gewalten, die Gott ganz persönlich mit einem Du anspricht. Ich denke, dass wenn wir im Epheserbrief von Mächten und Gewalten lesen, dass das nicht nur Dämonen sind, die damit gemeint sind, sondern eben auch diese Städte mit ihrem Geist und mit ihrer Ausstrahlung. Ich habe euch mal beispielhaft dafür einige Bibelstellen ausgesucht und zeige auf einer Karte die entsprechenden Städte, die alle in dem sogenannten fruchtbaren Halbmond hier liegen. So sagt Gott zu Jona, als er ihn nach Ninive schickt: Mache dich auf und gehe in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Oder er sagt zu Tyrus, Tyrus ist da die reiche Handelsstadt am Mittelmeer: Jetzt gehe ich gegen dich vor, Tyrus, und lasse viele Völker gegen dich anbranden, wie das Meer seine Wogen anbranden lässt. In der Offenbarung gibt es Verse zu Babylon. Sie ist gefallen, Babylon die Große, und ist eine Behausung für den Teufel geworden. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und Jesus spricht auch Jerusalem persönlich an, als Stadt. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten, und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt, unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Diese Städte sind also nicht einfach nur Städte, sie tragen auch alle eine geistliche Bedeutung in sich. Und insofern ist das total interessant, mal nachzuforschen, was es mit dem Begriff Stadt in der Bibel überhaupt so auf sich hat. Und mit diesen genannten Städten werde ich mich dann nochmal ein andermal genauer beschäftigen. In der Schöpfungsgeschichte kommt der Begriff Stadt an sich überhaupt noch gar nicht vor. Da ist von einem Garten die Rede. Von einem Garten, in den Gott den Menschen reinsetzt und der ihn bebauen und bewahren und pflegen soll, wo er in Gemeinschaft mit Gott als sein Freund in einer natürlichen, geschaffenen, von Gott geschaffenen Umgebung mit Gott leben soll, in partnerschaftlicher Beziehung, wo er fruchtbar sein soll, sich vermehren soll, Segen weitergeben soll, sowohl biologisch als auch in jeder anderen Hinsicht. Und wo er im Auftrag Gottes herrschen soll, im Sinne Gottes. Die Herrschaft von Menschen über Menschen gibt es in der Schöpfungsgeschichte noch gar nicht. Der Mensch ist eingesetzt, über die Tiere und die Schöpfung zu herrschen, aber nicht über den Menschen. Also jede Herrschaft von Menschen über Menschen ist Zeichen des Sündenfalls. Also auch die Herrschaft von Männern über Frauen und umgekehrt. Die Herrschaft von Mächtigen über Ohnmächtige ist Sündenfall. Das sagt Jesus selbst, als er zu seinen Jüngern sagt, zu Jakobus und Johannes, als sie streiten um den Platz zu Rechten Gottes. Er sagt, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein. Sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. So, und dann kommt der Sündenfall des Menschen. Und der besteht aus mehr als nur aus dem Fall von Adam und Eva und aus dem Vertriebenwerden aus dem Paradies. Der setzt sich in der gesamten Urgeschichte nämlich fort und steigert sich. Und das möchte ich mir mit euch mal anschauen. Die erste Stufe des Sündenfalls ist euch ja allen bekannt. Adam und Eva essen von der verbotenen Frucht, von dem Apfel und werden aus dem Paradies vertrieben. Die Ergebnisse davon sind in erster Linie mal, dass ihre Gemeinschaft mit Gott zerfällt. Sie verstecken sich vor Gott, sie schämen sich, sie fühlen sich schuldig und können Gott nicht mehr in die Augen schauen. Das zweite ist, dass ihre Gemeinschaft untereinander zerfällt, zerreißt. Gott sprach zu Eva, so als Folge von dem, was dann passiert ist, sagte, die Folge von dem wird sein, du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Da entsteht das erste Machtgefälle zwischen Menschen. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Beziehung zum Garten zerfällt. Der Zerfall der Beziehung zur Schöpfung. Zum Mann sprach Gott, so ist verflucht der Ackerboden um deinetwillen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Dieser Fall setzt sich dann fort in der nächsten Generation, beim Kain. Und hier erreicht der Sündenfall seine bisher schlimmste Dimension überhaupt. Ein Mensch bringt aus Eifersucht einen anderen Menschen um, und zwar den eigenen Bruder, und zerstört damit Familie. Und was danach passiert, als Folge von dem, lese ich euch gerade mal vor. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er entgegnete, ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Habe ich etwa soziale Verantwortung? Der Herr sprach, was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Und jetzt kommen die entscheidenden Aussagen. Gott sagt ihm, wenn du den Ackerboden bestellst, wird er dir keinen Ertrag bringen. Rastlos und ruhelos wirst du sein auf der Erde. Kain antwortete, zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Du hast mich heute vom Ackerland verjagt und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein und wer mich findet, der wird mich erschlagen. Das hatte Gott übrigens gar nicht gesagt. Das hat Kain sich in seiner Angst dazu gemacht oder in seiner Opferrolle dazu gemacht, selbst ausgemalt. Vielleicht hatte er auch deshalb so große Angst, weil damals noch das Gesetz von Blutrache galt unter den Völkern. Der Herr aber sprach zu ihm, der geht sogar darauf ein, darum soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Und jetzt wieder eine entscheidende Aussage. Dann ging Kain vom Herrn weg und ließ sich im Land Not nieder, östlich von Eden. Der Name Not, also das Land, wohin Kain geht, heißt übersetzt Land der Heimatlosigkeit. Ich beschreibe das mal einfach mit meinen Worten. Der Kain erlebt sich jetzt als vogelfrei, verjagt und verbannt von seinem Ackerboden. Er war ja Ackerbauer gewesen. Aber er ist auch nicht bereit, die Folgen seines Verhaltens zu tragen, also die Verantwortung für seine Schuld zu übernehmen. Er sagt, sie ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Also mit anderen Worten, nee, damit will ich mich nicht mehr auseinandersetzen. Er ist jetzt wie vogelfrei und hat Angst, aus Rache für den Brudermord erschlagen zu werden. Und Gott macht ihm darauf eben als Schutz davor ein Zeichen an die Stirn, das sogenannte Kainsmal. Und danach geht Kain vom Herrn weg. Und das ist im Grunde nur folgerichtig, weil die innere Trennung von Gott hat er schon vollzogen. Und nun ist dieses Umsiedeln in das Land Not nur ein äußerer Ausdruck dafür. Und dann passiert Folgendes. Kain erkannte seine Frau, also er heiratet. Sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und Kain wurde Gründer einer Stadt und benannte sie nach seinem Sohn Henoch. Kain baut sich eine Stadt als Sicherheit gegen all das Unwägbare, Risikoreiche, was einem als Heimatloser zustoßen kann. Sein Motiv für den Stadtbau ist die Angst davor, selbst schutzlos und ausgeliefert zu sein. Und obwohl Gott ihm ja diesen Schutz zugesagt hat, schützt er sich selber. Er baut sich diese Stadt aber auch als Abschottung gegen das, was Gott ihm da auferlegt hat an Konsequenzen für den Brudermord. Im Grunde verweigert er sich der Rast und Ruhelosigkeit und sagt, Gott hat zwar gesagt, ich werde es erst sein, aber ich entscheide, ich mache das anders. Ich werde sesshaft. Ich werde nicht rast und ruhelos sein. Und er baut sich diese Stadt, um sich vor Gott zu verbergen, um von ihm getrennt zu sein. Er baut sich sozusagen seine eigene gottlose Welt auf, in der er nun sein eigenes Ding drehen kann und unabhängig von Gott leben und überleben will. Eine Stadt, das kann man hier ja noch sehen, an dieser alten Babylonstadt, hat im Gegensatz zu den kleinen Siedlungen damals immer eine Mauer zum Schutz gegen alles, was von draußen reinkommen kann. Aber sie mauert einen eben auch ein, nach innen. Also hier taucht zum ersten Mal in der Bibel der Begriff Stadt auf. Und es ist bezeichnend, dass Kain, der Brudermörder, der Rast- und Ruhelose, sich diese Stadt errichtet. Die nächste und letzte Stufe des Sündenfalls ist uns mit dem Turmbau zu Babel bekannt. Babel steht ja auch für Babylon. Ich nehme jetzt nur mal den zentralen Vers aus dieser Geschichte heraus. Dann sagten sie, also die Menschen, zueinander, auf, bauen wir uns eine Stadt und einen riesigen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen. Dann werden wir uns nicht mehr über die ganze Erde zerstreuen. Es ist doch bemerkenswert, dass auch hier wieder die Angst vor der Zerstreuung eine Rolle spielt. Also die Angst vor dieser Heimatlosigkeit und vor dem Hinausgeworfensein in die Welt. Aber dann kommt noch ein neues Motiv dazu hier. Die Gier nach Macht. Der Turm heißt auf Hebräisch das Große. Und er steht dafür, dass die Menschen ihren Einflussbereich bis in den Himmel hinauf erweitern wollen, dass sie in den Himmel vorstoßen wollen. Und der Himmel ist der Wohnort Gottes, der Platz der himmlischen Mächte und Gewalten und der Bereich des Übernatürlichen. Die Menschen wollen wie Gott werden. Und dieses machen wir uns einen Namen, geht ja in dieselbe Richtung. Groß sein wollen, verehrungswürdig und anbetungswürdig sein wollen. selber göttlich sein wollen. Und das Mittel zum Erreichen dieses Ziels soll die Einheit sein. Wir. Auch als Einheit, als Gegenpol zur Zerstreuung. Die Menschen tun sich nun zusammen in ihrer Rebellion gegen Gott. Gemeinsam schaffen wir das. Gemeinsam bauen wir eine neue Welt auf, in der wir Gott nicht mehr brauchen, in der wir selber Gott sind. Und das Interessante ist, dass in diesen ersten städtischen Hochkulturen der menschlichen Geschichte, ohne dass man weiß, warum das so war, tatsächlich immer ein Gottkönig an der Spitze der Stadt gestanden hat. Also der verantwortlich war für das Wohl und Gedeihen der Stadt. Also ein Herrscher, der wie ein Gott verehrt wurde. Also in diesen paar Versen haben wir dann die Zusammenfassung des menschlichen Sündenfalls. Also nicht mehr nur einzelne Menschen, sondern die gesamte Menschheit gibt der Urversuchung der Schlange nach, die darin besteht, unabhängig von Gott und seinen Ordnungen leben zu wollen und darin genauso mächtig sein zu wollen wie Gott. Und das bündelt sich in dem Begriff Stadt. Der Begriff Stadt in der Urgeschichte steht also als Symbol für die Angst vor Heimatlosigkeit und Zerstreuung. Der Mensch mauert sich ein in der Stadt. Sie steht symbolisch für die Rebellion gegen Gott. Der Mensch verweigert sich den Folgen seiner Sünde und entscheidet sich bewusst für die Unabhängigkeit von Gott. Der Begriff Stadt steht für die Urversuchung der Macht. Der Mensch will sein wie Gott und er schafft sich seine eigene Welt neu. Und viertens dann die Einheit, eine negative Einheit im Grunde. Die Menschen schließen sich zu einem antigöttlichen Kollektiv zusammen. Sie rebellieren gemeinschaftlich gegen Gott. Und damit endet die biblische Urgeschichte, die mit der Schöpfung beginnt und mit dem Turmbau von Babel endet. Und diese Geschichte vom Turmbau ist sozusagen das Letzte, was passiert, bevor Gott geschichtlich neu eingreift und den Abraham beruft. Ja, der Abraham. Genau zu dem möchte ich jetzt kommen. Mit ihm beginnt die Geschichte der Menschheit neu. Bei Abraham passiert nämlich genau das Gegenteil wie bei Kain. Ich nehme das schon mal so ein bisschen überblicksmäßig vorweg. Kain trennt sich von Gott und schottet sich ab in der Stadt. Abraham verbindet sich mit Gott und macht sich auf den Weg. Er macht sich auf. Kain rebelliert gegen Gott, Abraham vertraut ihm. Kain baut sich seine eigene sichere Welt auf, Abraham lässt die eigene sichere Welt los. Kain baut seine eigene Stadt, Abraham erwartet die zukünftige Stadt Gottes, wie ihr gleich noch sehen werdet in einem Vers. Abrahams Vater, der Terach, der war mit ihm schon hier von Ur, das ist im Süden des heutigen Irak, nach Haran gezogen. Das liegt, gehört noch zur Türkei, glaube ich. Nach Haran gezogen. Und zwar zusammen mit dem Lot, dessen Vater schon verstorben war. Und Abraham war zu der Zeit wohl auch schon verheiratet und hieß damals auch noch Abram. Also er ist schon mit seinem Vater von Ur in Chaldea weggezogen nach, nach Haran in der heutigen Türkei. Das war so etwa 1700 bis 1500 vor Christus. Eigentlich, und das wusste ich gar nicht, wollte der Terach schon nach Kanaan ziehen. Also auch er hatte dieses Ziel schon vor Augen. Warum auch immer, keine Ahnung, steht nicht in der Bibel. Aber dann ist er doch in Haran hängen geblieben und hat sich dort sesshaft gemacht. In Haran starb dann Abrahams Vater und Abraham wurde von Gott aufgefordert, von Haran halt diese ganze Strecke ins Land Kanaan zu ziehen. Obwohl ist da, ich glaube, das ist gar nicht der Begriff davon, vom Land Kanaan, sondern Gott sagt ihm, ich steh auf, mach dich auf den Weg in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und wenn du das tust, wirst du zahlreiche Nachkommen haben, zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Und er ändert dann auch Abram in Abraham um, das heißt Vater vieler Völker. Und Abraham zieht los. Im Alter von 75 Jahren mit seiner Frau Sarah und seinem Neffen Lot. den Besitz und die Leute, alles das, was er so sich erworben hat in seiner Zeit in Haran, nimmt er mit. Und Abraham lebte dann in Kanaan, vorwiegend in diesem Bereich, in den Städten Sichem, Hebron und Beersheba. Und er ist auch mal in Ägypten gewesen, aufgrund einer Hungersnot. Da kennt ihr vielleicht noch die Geschichte, wo er seine Frau verraten hat, als seine Schwester ausgegeben hat. Und Abraham stirbt nach seiner Frau Sarah mit 175 Jahren und wird dann in der Höhle von Machpela, das ist hier in der Nähe von Hebron, begraben. Das ist halt, wird heute noch sehr verehrt, die Stätte. Und im Hebräerbrief, wo ja auch unsere Jahreslosung herkommt, da wird diese Geschichte aufgegriffen. Dort heißt es, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens hielt er sich als Fremder im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten. Denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Nehmen wir mal Vers 8. Abraham wird also von Gott gerufen, aus der menschlichen Sicherheit von der Stadt Haran auszuziehen. In ein fernes Land, das er nicht einmal kennt, wo er nicht weiß, was ihn erwartet. Er weiß nur, dass er dieses Land als Erbe erhalten soll. Erbe? Von wem denn? Sein Vater war doch schon tot und er hatte dessen Erbe doch schon längst angetreten als Sohn. Oder sollte er vielleicht den Traum seines Vaters beerben, nach Kanaan zu ziehen? Oder steht der Traum seines Vaters für den Traum des Vaters im Himmel, Abraham und seinen Nachkommen dieses Land zu geben? Und wer genau soll ihm dieses Erbe geben und wie? Also alles sehr, sehr vage und unsicher. Und trotzdem, Abraham geht los mit seiner ganzen Sippe. Warum tut er das? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum macht er das? Würdet ihr losgehen bei so viel Unwägbarkeiten? Da gibt es doch nichts Greifbares, worauf man sich verlassen kann. Ich nehme an, dass Abraham Gott auch nicht anders gehört hat, als wir das heute tun. Mit einem inneren Bild, mit einem Traum, mit einem Bibelvers, der zu uns spricht. Und die Bibel gab es damals noch nicht, also die Quelle fällt schon mal weg. Mit irgendeiner Offenbarung aus der Schöpfung, wie auch immer, ja. Wenn ihr euch eingerichtet habt in einem eurem Haus, eurem Beruf, eurem Freundeskreis und euch geht's gut, ja. Man hat so seine Probleme, aber im Großen und Ganzen geht's euch gut. Was müsste passieren, dass ihr bereit wärt, umzuziehen in eine andere Stadt und euer Leben nochmal neu anzufangen? Ich frage das mal und ich meine das nicht fromm. Was müsste passieren, dass ihr euch aufmachen würdet? Ja. Red mal von dir. Was müsste bei dir passieren, damit du umziehst in eine andere Stadt und dein Leben neu anfängst? Die Hoffnung auf was Neues. Mhm. Würde das reichen für dich? Mhm. Ja, das heißt, du musst da auch unzufrieden sein, wo du bist. Okay. Jemand noch eine andere Idee? Das wäre ein Auslöser, ja? Aber vielleicht auch mal in Richtung auf ein Angebot. Was würde euch locken, anderswo hinzugehen? Christian? Genau, vielleicht kriegt man da mehr Geld. Vielleicht kriegt man ein tolles Haus angeboten. Vielleicht haben die Kinder da die Möglichkeit, in bessere Schulen zu gehen. Die Verkehrsbedingungen sind besser. Oder das kulturelle Angebot reizt. Also da muss doch richtig was bei rauskommen, oder? Ich gebe doch das nicht auf, was ich hier habe, wenn da nicht was Besseres für rauskommt. Warum sollte ich das denn machen? Also da muss das Angebot, was mich hier wegholen will, das muss schon locken, ja, denke ich mal. Das heißt, es muss sich lohnen, sonst mache ich sowas nicht. Und da sind die Menschen immer so gewesen. Also nur einfach so gehen, wenn man da nicht weiß, was man davon hat, das macht kein Mensch. Warum geht Abraham also los? Er hatte alles, was er zum Leben brauchte. Er war ein angesehener und wohlhabender Mann. Was hat sein Herz so berührt, dass er bereit war, genau das, seinen Besitz, seine Sicherheit da aufzugeben, die Sicherheit dieses menschlichen Systems statt aufzugeben? Ich weiß gar nicht, ob Gott ihm das in Haran schon gesagt hat. Ich habe jetzt das nicht nachgelesen. Ich weiß gar nicht, ob er ihm das in Haran schon gesagt hat. Ich glaube, da hat er am Anfang steht nur, dass Gott ihm sagt, mach dich auf den Weg in ein fernes Land, das ich dir zeigen werde. Mehr steht da nicht. Genau. Aber Abraham ist trotzdem bereit, aus seinem sesshaften, sicheren Leben auszusteigen und ein Nomadendasein anzunehmen, wie im Vers 9 steht. Er ist bereit, in Zelten zu wohnen und damit von dem zu leben, was die Tiere ihm und seiner Familie als Nahrung und an Fellen geben können. Er begibt sich sozusagen bildlich wieder in den Garten Gottes. Ja? Er geht aus der Stadt raus und begibt sich wieder in die Natur. Er ist bereit, wie ein Heimatloser zu werden. Er ist bereit, ein Stadtloser zu werden und sich den Unwägbarkeiten und Risiken eines solchen Lebens auszusetzen. Wilde Tiere, Überfälle durch Räuber, Suche nach Weide, Wasserplätzen, Wind und Wetter ausgesetzt. Und er ist bereit, als Fremder in einem fremden Land zu leben und das Ganze auch noch seiner Familie zuzumuten. Also wie kann man nur so verrückt sein? Und er ist ja nicht der Einzige in der Bibel, der so handelt. Warum verlässt Mose seine Sicherheit beim Pharao und bringt da so einen Ägypter um dann fliehen zu müssen? Und dann ist er ja in der Wüste, hat sich eingerichtet bei seinem Schwiegervater Jitro, hat geheiratet, kennt jetzt so sein Schafhirtendasein. Warum verlässt er das auch nochmal wieder und setzt sein Leben aufs Spiel, indem er nochmal zurückgeht nach Ägypten? Und das nur, um ein störrisches Volk durch die Wüste zu führen. Warum verlässt Jesus die Herrlichkeit des Himmels, um als begrenzter Mensch auf einer sündhaften, verkommenen Erde zu leben und sterben zu müssen, und als jemand, der hier auch keinen Platz hat, wie er sagt, um sein Haupt hinlegen zu können, sein müdes Haupt? Warum lassen die Jünger alles stehen und liegen, um Jesus zu folgen, auf seiner Wanderschaft? Und Esther und Ruth, die gehören auch in diese Aufzählung. Es gibt auch Frauen, die alles hinter sich lassen. Das heißt, sie müssen etwas Faszinierendes gesehen haben. Etwas, das alles andere übertrifft, was unser Leben als Mensch gemeinhin ausmacht. Und das so unglaublich kostbar ist, dass sie, wie im Gleichnis vom reichen Kaufmann geschildert, alles verkaufen würden, um nur diese eine Perle zu bekommen. Abraham erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Gott muss ihm da eine Offenbarung gegeben haben in Haran oder unterwegs. Eine ganz besondere Offenbarung. Abraham muss mit seinem Herzen etwas gesehen haben, das diesen Aufbruch wert war. Mose hatte sein Dornbuscherlebnis, wo er Gott in einem Busch erlebte, der brannte und nicht verbrannte. Und seitdem war Mose nicht mehr zu halten, wenn es darum ging, in Gottes Gegenwart zu sein. Er wollte nur noch dort sein, wo Gott ist und sonst niemand. Und er sagt ihm das ins Gesicht. Gott, wenn du nicht mitgehst, dann gehe ich auch nicht. Ich kann mir richtig vorstellen, wie da steht. Wenn du nicht gehst, gehe ich nicht. Ich gehe nur dahin, wo du gehst. Und wenn du hier bleibst, bleibe ich auch hier. Kannst dich auf den Kopf stellen. Mache ich nicht. Und die Jünger, die spürten, dass die Herrlichkeit Gottes in Jesus wohnte und dass die Worte des Herrn aus seinem Munde kamen. Sie sahen irgendwie in ihm den Himmel offen. Und seitdem wichen sie auch nicht mehr von seiner Seite. Und der Paulus, der schreibt an die Philipper solche Sätze: Seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Beschneidung, Herkunft aus dem Stamm Benjamin, meine pharisäische Ausbildung, auf die ich mir früher so viel eingebildet habe, der Eifer für das Gesetz, alles weg damit. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, sagt er, wenn ich bloß Christus habe. Und er war Jesus höchstpersönlich auf dem Weg nach Damaskus begegnet. Haben wir solche Begegnungen schon gehabt? Haben wir Dornbusch-Erlebnisse gehabt, in denen wir Gott höchstpersönlich getroffen haben? Und wo er uns, wie in diesem Lied, das wir zu Anfang gehört haben, gesagt hat, es wird wild werden, es wird großartig werden, es wird voll von mir sein, komm mit mir, komm. Haben wir das schon mal gehabt? Und wenn nicht, wollen wir solche Dornbusch-Erlebnisse haben? Hat Gott uns Visionen ins Herz gegeben, denen wir nachjagen wollen? Sind wir schon so hingerissen von Gott und seinem Leben, dass wir bereit wären, um die Stadt, das System Stadt, die menschlich gemachten Sicherheiten mehr und mehr aufzugeben? Weil das, was wir dafür bekommen, so viel größer, so viel lebendiger, so viel herrlicher ist. Sind wir bereit, den Versen der Jahreslosung zu folgen und die zukünftige Stadt zu suchen, mit all unserer Kraft und mit unserer ganzen Sehnsucht herauszufinden, was das für jeden von uns persönlich bedeutet? Ich möchte euch einfach einladen damit, dazu Gott in den Ohren zu liegen damit und zu sagen, Gott, ich brauche so ein Erlebnis, wenn ich das noch nicht habe. Ich will mehr von dir. Zeig mir, wer du bist. Zeig mir, was du für mich hast. Zeig mir, wie das Reich Gottes aussieht. Sonst kann ich das nicht aufgeben, was ich hier habe. Ja, dann verstecke ich mich immer noch in, was weiß ich, mein ganzes Leben dreht sich nur um Krankheit und ich passe auf, dass ich nicht krank werde. Oder mein ganzes Leben dreht sich nur um Versicherungen und die Gedanken, was kann alles passieren, wenn? Ja, das ist ja alles Stadtsystem, ist alles menschliches System. Wir müssen etwas vor Augen haben, was größer ist als das. Und das können wir nicht machen. Wir können aber darum bitten, dass Gott uns Offenbarungen schenkt, wie er ist, wie sein Reich aussieht, wie das Leben in seinem Reich aussieht. Und Gott sagt, wir sollen seinem Königreich Gewalt antun, so wie die arme Witwe immer gelaufen ist. Und er sagt auch, dass wir nichts haben, weil wir nicht bitten. Und wenn Jesus das Vaterunser betet, sagt er als erstes, oder er bringt uns dieses Gebet dabei, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das heißt im Grunde vieles. Das heißt natürlich, Gott, wir preisen deinen Namen, wir wollen ihn hochheben und ehren. Aber es heißt auch, hey, wir wollen sehen, wie faszinierend dein Name ist. Ja, wir wollen überhaupt mal erkennen, was dein Name bedeutet und wem wir da folgen. Und Jesus bittet das auch. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ja, dazu möchte ich euch einladen. Aber ich möchte trotzdem auch noch einen Aspekt aufgreifen, der damit hineingehört. Abraham war lange sesshaft und hatte eine große Familie und viel Besitz, den er mit auf die Reise nehmen konnte, als Gott ihn rief. Mose war lange sesshaft. Er war gefüllt mit Selbstbewusstsein und Leiterqualitäten durch seine Zeit am Hof, bevor er Ägypten verließ. Und als er 40 Jahre später die 40 Jahre als Schafhirte hinter sich hatte, wusste er genau, wie man in der Wüste lebt und wie man ein Volk durch die Wüste führen kann. Jesus war 30 Jahre lang sesshaft und nahm zu an Weisheit und Kraft. Und als Gott ihn in die Öffentlichkeit rief, war er gefüllt mit dem Wort Gottes und mit dem Heiligen Geist und der Liebe des Vaters. Wir sollten unsere Zeit, in der wir leben, jetzt nutzen, um uns füllen zu lassen mit Gottes Liebe, mit seinem Wort, mit der Kraft und der Zurüstung durch den Heiligen Geist. Und wir sollten uns Schätze im Himmel sammeln, statt hier auf Erden. Uns dem zuwenden, was bleibt. Wir sollten uns üben, im Kleinen, uns Gottes Wegen anzuvertrauen. Immer wieder im täglichen System gucken, wo habe ich meine Sicherheit? Habe ich sie in meinen Medikamenten? Habe ich sie in meinen Versicherungen? Habe ich sie in meinem Geld? Wo ist meine Sicherheit? Und da wirklich anfangen zu üben, damit Gott uns Größeres anvertrauen kann und das Lied des Himmels, was er über uns gesungen hat, uns da reinbringen kann. Und bei alledem sollten wir wirklich mit all unserer Kraft und Sehnsucht nach Gottes Reich suchen und ihn bitten, es uns zu offenbaren. Ich möchte euch jetzt eine kurze Zeit geben, einfach für persönliche, oder wir können das auch miteinander machen, wenn jemand das auch laut beten mag, für persönliche Dornbusch-Erlebnisse zu beten, für neue Begegnungen mit Gott, für Faszination. Der Siegfried Zimmer, das ist ein Professor der Bibelwissenschaft, der nächstes Jahr im März bei uns sein wird, der hat einen Vortrag gehalten über den grundlegenden Unterschied zwischen Langeweile und Faszination. Er sagt, das ist eine der Grundbedingungen des Menschseins, wenn sich was entwickeln soll. Wenn etwas langweilig ist, kriegt uns nichts hinterm Ofen hervor. Es muss faszinierend sein. In unseren Gottesdiensten, bei uns in unseren Wohnzimmern, in unserem Herzen, in Gemeinschaft. Es muss faszinierend sein. Und wenn es noch nicht, auch für unsere Jugendlichen, und wenn es noch nicht faszinierend genug ist, wir können das ja nicht alles machen, dann sollten wir darum bitten, dass der Heilige Geist Dinge passieren lässt hier, uns Offenbarung schenken lässt, die so faszinierend sind, dass Menschen kommen und sagen, boah, diesen Gott, den will ich auch kennenlernen. Ja, ich habe noch einen Vers aus Psalm 127. Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut. Wenn nicht der Herr die Stadt bewacht, wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch erst spät niedersetzt, um das Brot der Mühsal zu essen. Denn der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Das ist die Herausforderung. Wie oft sind wir gefangen in unsere Termine? Also wir sind so gefangen in diesem menschlichen System. Wir kennen es nicht anders. Wir sind darin groß geworden, ja? Und Gott sagt, kommt raus da. Kommt raus. Ich gebe es euch im Schlaf. Ich bin ein guter Vater. Ich habe alles für euch. Lasst mich die Stadt bauen. Lasst mich das Haus bewachen. Lasst es mich doch machen, ja? Ihr seid meine Kinder und ich sorge für euch. Und ja, herzliche Einladung an euch jetzt einfach im Gebet, das irgendwie für euch zu nehmen.